Es freut mich heute Abend über das Thema die Gemeinde, Gottes Wunderwerk, Gottes Bauwerk sprechen zu dürfen. Es geht also um die Gemeinde nach dem Ratschluss Gottes. Bevor wir eigentlich ins Thema hineingehen, ein paar Begriffsbestimmungen. Wenn in den deutschen Bibeln übersetzt wird mit Gemeinde, Kirche oder Versammlung, dann steht da im Grundtext jeweils das Wort Ekklesia. Das kann man also übersetzen, wie man will. Man muss nur das Richtige meinen. Wörtlich bedeutet dieser Ausdruck die Herausgerufene. Und wir werden gleich sehen, woher das kommt. Es gibt folgende Verwendungsweisen dieses Wortes im Neuen Testament. Zunächst einmal war dieser Ausdruck bei den alten Griechen ein politischer Ausdruck. Eine politische Gemeinde, der, die das Bürgerrecht einer Stadt besitzen, wurde damit bezeichnet. Und zwar war das so, wenn es irgendetwas zu besprechen gab, dann wurden die mit Bürgerrecht durch einen Herold, der durch die Straßen ging, herausgerufen an einen bestimmten Versammlungsort, und da wurden die Angelegenheiten, die politischen Angelegenheiten besprochen. Und daher erklärt sich der Ausdruck Ekklesia, Ek heraus, aus, heraus, oder Kaleo rufen. Ekklesia, die Herausgerufene. Das war also ein rein politischer Ausdruck. Im Neuen Testament kommt er in diesem Sinn vor, zum Beispiel in Apostelgeschichte 19:39. Da geht es ja um diesen skandalösen Aufruhr in Ephesus. Und da wurde schließlich der Rat gegeben in Vers 39 von einem Politiker dort: Wenn ihr aber wegen anderer Dinge ein Gesuch habt, so wird es in der gesetzlichen Versammlung, Ekklesia, erledigt werden. Da haben wir also den Ausdruck im Neuen Testament in der ursprünglichen politischen Bedeutung. Zweitens wurde dieser Ausdruck im Neuen Testament auch verwendet für Israel. In der Stephanusrede in Apostelgeschichte 7:38, da spricht dieser Blutzeuge so über die Wüstenreise: Dieser ist es, der in der Versammlung in der Wüste mit dem Engel, der auf dem Berg Sinai zu ihm redete, und mit unseren Vätern gewesen ist, der lebendige Aussprüche empfing, um sie uns zu geben. In der Versammlung in der Wüste. Damit ist das Volk Israel, das aus Ägypten ausgezogen war, bezeichnet. Und zwar im Griechischen wieder Ekklesia. Dieser Ausdruck wird in der Septuaginta nie so verwendet, also in der alten griechischen Übersetzung. Aber im Neuen Testament also wird der Ausdruck auf Israel angewandt. Und das ist noch wichtig, wie wir noch gleich sehen werden. Dann drittens wird dieser Ausdruck auf die Gemeinde des Neuen Testaments, und das ist das Thema heute Abend, angewandt. In der Apostelgeschichte zum ersten Mal, Kapitel 5, Vers 11. Und große Furcht kam über die ganze Versammlung und über alle, die dies hörten. Da geht es um die Versammlung, die Gemeinde, die Kirche in Jerusalem. Das ist übrigens die dritte Stelle, wo der Ausdruck vorkommt im Neuen Testament. In den Evangelien kommt er zweimal vor. Nur zweimal. Matthäus 16, die Stelle, die am Anfang verlesen worden ist: Auf diesen Felsen werde ich meine Versammlung bauen. Matthäus 16, Vers 18. Und wichtig ist dort die Zukunftsform. Der Jesus sagt dort also seinen Jüngern: Aber auch ich sage dir, dass du bist Petrus, und auf diesen Felsen, also auf diese Petra im Griechischen, werde ich meine Ekklesia, meine Versammlung, bauen. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Die Zukunftsform muss beachtet werden. Werde ich meine Gemeinde oder Versammlung bauen? Das heißt, die Versammlung, die Gemeinde gab es im Alten Testament noch nicht. Das ist vielleicht im deutschen Sprachraum nicht so ein Problem, aber zum Beispiel unter den Calvinisten in Holland ist das sehr verbreitet, die Ansicht der Kirche seit Adam. Aber das ist ein unbiblischer Ausdruck. Die Kirche gibt es nicht seit Adam. Da in Matthäus 16, als der Herr noch auf der Erde war, musste die Gemeinde als in der Zukunft entstehend bezeichnet werden. Werde ich meine Gemeinde bauen? Und dass Israel effektiv auch als Ekklesia bezeichnet wird, das soll keine Verwechslung herbeiführen, sondern das war die Versammlung der Gemeinde des Volkes Israels, ist aber etwas ganz anderes als die Gemeinde des Neuen Testaments. Und nun Apostelgeschichte 5, Vers 11, dort haben wir die dritte Stelle, wie gesagt, da ist die Gemeinde bereits vorhanden. Also muss sie zwischen Matthäus 16 und Apostelgeschichte 5 muss sie entstanden sein. Und das entscheidende Ereignis war dann eben Pfingsten 32 nach Christus, Apostelgeschichte 2, das Kommen des Heiligen Geistes. Dort entstand die Gemeinde. Ich habe die zweite Stelle noch nicht gelesen, das ist Matthäus 18, Vers 20. Das heißt, im Zusammenhang kommt in Vers 17 der Ausdruck Ekklesia vor, 18, Vers 17, wenn er aber nicht auf sie hört, so sage es der Versammlung. Wenn er aber auch auf die Versammlung nicht hört, sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Und zusammenfassend, Vers 20, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Also Vers 17, da haben wir zweimal Ekklesia. Das sind die Stellen, die zwei Verse in den Evangelien. Und sonst kommt jetzt also das Thema mit diesem Ausdruck erst ab der Apostelgeschichte und dann in den Briefen der Apostel und Propheten des Neuen Testaments vor. Jetzt, wenn wir ausgehen von der Gemeinde im Sinn des Neuen Testaments, da müssen wir nochmals unterscheiden, und zwar drei Kategorien. Mit Ekklesia wird bezeichnet die Gemeinde weltweit, und zwar von Pfingsten bis zur Entrückung. Also die Fülle aller Erlösten, die zur Gemeinde gehören, so zum Beispiel Epheser 3, Vers 21. Ich lese des Zusammenhangs wegen schon Vers 20. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als was wir erbitten oder erdenken, nach der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Versammlung, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter des Zeitalters der Zeitalter hin. Amen. Es geht hier um die Gemeinde, die sowieso im Epheserbrief universell gesehen wird. Wir kommen darauf zurück. Aber nicht nur bezeichnet es alle Gläubigen zu einem bestimmten Zeitpunkt auf der ganzen Erde, sondern hier geht es um die Gemeinde, die Versammlung, über alle Generationen hinweg. Und zwar des Zeitalters der Zeitalter. Es gibt Übersetzungen, die haben hier falsch übersetzt. Des Zeitalters. Es sollte eigentlich wörtlich heißen, des Zeitalters, der Zeitalter steht in gewissen Übersetzungen, aber es sollte Einzahl sein, des Zeitalters, der Zeitalter. Das ist ein Superlativ. In den semitischen Sprachen drückt man den Superlativ so aus, zum Beispiel das Lied der Lieder, das schönste Lied. Oder der Kodesh HaKodashim, das Heilige der Heiligen, das ist das Allerheiligste. Und das Zeitalter der Zeitalter, das ist das herrlichste Zeitalter. Damit wird auch klar gemacht, dass dieser Zeitabschnitt von Pfingsten bis zur Entrückung, das Zeitalter der Gemeinde, im Heilsplan Gottes das erhabenste Zeitalter ist. Ich denke, da haben wir unsere Zeit zumeist unterschätzt. So bezeichnet es das Neue Testament, das herrlichste Zeitalter. Und da die Gemeinde über alle Generationen hinweg. Übrigens auch Matthäus 16, Vers 18. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Das ist auch die Gemeinde im umfassenden Sinn, nicht örtlich, auch nicht nur zu einer bestimmten Zeit gesehen, sondern umfassend die Gemeinde, die Christus selber baut. Er ist das Fundament, der Fels, 1. Korinther 10, Vers 4, der Fels aber war der Christus. Und diese Gemeinde kann nicht zerstört werden. Örtlich kann sie zerstört werden. Aber 2000 Jahre Kirchengeschichte haben gezeigt, die Gemeinde als solches konnte nie vernichtet werden. Gut, und dann haben wir die Gemeinde weltweit zu einem bestimmten Zeitpunkt. Zum Beispiel Apostelgeschichte 9, 31. Da heißt es so abschließend, so hatte denn die Versammlung oder die Ekklesia durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch die Ermunterung des Heiligen Geistes. Da gab es also schon verschiedene Gemeinden in Judäa, Galiläa, Samaria. Aber hier haben wir die Einzahlform. So hatte denn die Gemeinde, nicht die Gemeinden. Das heißt, alle diese verschiedenen Gemeinden da, die es schon gab auf Erden, die werden bezeichnet als die Gemeinde. Also, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dann C, Ekklesia bezeichnet auch eine einzelne Gemeinde, eine bestimmte Gemeinde an einem bestimmten Ort. 1. Korinther 1, Vers 2, ich lese Vers 1 schon. Paulus, berufener Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen, und Sosthenes, der Bruder, der Ekklesia Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen. Also ausdrücklich die Gemeinde in Korinth, an einem bestimmten Ort. Übrigens, Matthäus 18, Vers 20, ist auch örtlich gemeint, denn der Herr Jesus sagt, da, wo zwei oder drei versammelt sind zu meinem Namen hin, da bin ich in ihrer Mitte. Das ist der örtliche Ausdruck der Gemeinde. Also diese drei Aspekte müssen wir unbedingt unterscheiden. Man könnte es noch komplizierter machen. Aber klar ist, bei diesen drei Unterscheidungen geht es um wahre Erlöste. Der Ausdruck Ekklesia wird nämlich auch im weiteren Sinn gebraucht, wenn bereits Vermischung hier auf Erden eingetreten ist. Also wenn eine bestimmte Gemeinde auch durchmischt ist durch solche, die gar nicht wiedergeboren sind, wird diese Gemeinde immer noch als Ekklesia bezeichnet. So zum Beispiel Offenbarung 2 und 3. Da haben wir schon so massive Durchsäuerung, Durchmischung. Und trotzdem wird gesprochen über die Gemeinde in Ephesus, die Gemeinde in Smyrna, Pergamos, Thyatira und so weiter. Das wäre dann noch eine weitere Unterscheidung, die Gemeinde durchmischt. Aber das ist bereits das Menschenwerk. Hier geht es um die Gemeinde nach Gottes Ratschluss. Und da brauchen wir diese drei Unterscheidungen. Jetzt gehen wir zu einem weiteren Punkt, der uns nun mehr und mehr ins Zentrum des Themas führt. Unter dem Titel Das Geheimnis der Gemeinde wollen wir uns vergegenwärtigen, dass das Thema der neutestamentlichen Gemeinde im Alten Testament unbekannt war. Verborgen. Und zwar wird über die Gemeinde im Neuen Testament als ein Geheimnis gesprochen, griechisch Mysterion. Hier muss ich erklären, was im Neuen Testament Mysterion meint. Wenn in den Paulusbriefen über 9 verschiedene Geheimnisse gesprochen wird, dann in Matthäus 13 auch über weitere, und auch in der Offenbarung werden einige Geheimnisse erwähnt, so ist zu sagen, Alle diese Geheimnisse haben eine Beziehung zur neutestamentlichen Gemeinde. Und es geht in jedem Fall um Wahrheiten, die zur Zeit des Alten Testaments nicht bekannt waren. Also geheim gehalten worden sind. Sie waren verborgen in Gott. Und jetzt im Neuen Testament sind diese Geheimnisse den Erlösten enthüllt worden. Also für Gläubige sollten diese Geheimnisse keine Geheimnisse mehr sein. Sie waren ein Geheimnis für alle Geschöpfe, Engel und Menschen im Alten Testament. Heute sind sie aber den Erlösten geoffenbart im Neuen Testament. Aber die Ungläubigen wissen zumeist gar nichts von diesen Geheimnissen. Aber es gibt leider auch Gläubige, denen es immer noch ein Geheimnis ist. Hier wollen wir ein paar Stellen lesen. Auf dem Blatt habe ich Kolosser 1, 26 wiedergegeben. Da geht es um das Geheimnis Christus in euch. Und da heißt es, das Geheimnis, welches von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Sehen wir, es war also in den früheren heilsgeschichtlichen Zeitaltern, war das verborgen. In den früheren Generationen seit Adam war es verborgen. Und dann haben wir den Gegensatz jetzt, neutestamentlich jetzt, im ersten Jahrhundert nach Christus, den Heiligen, den Erlösten, geoffenbart. Genauso Epheser 3, Vers 5. Es geht da um das Geheimnis des Christus. Ich werde gleich noch erklären, was das genau bedeutet. Welches in anderen Geschlechtern, den Söhnen der Menschen, nicht kundgetan worden, wie es jetzt geoffenbart worden ist, deinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist. Also das geht parallel mit Kolosser 1, 26. In den früheren Generationen, nicht kundgetan, Kolosser verborgen. Und dann haben wir auch wieder dieses neutestamentliche jetzt geoffenbart. In Epheser heißt es, den Aposteln und neutestamentlichen Propheten ist es durch den Geist Gottes geoffenbart worden. Im Kolosserbrief heißt es ganz allgemein, seinen Heiligen. Zuerst den Aposteln und Propheten des Neuen Testaments. Nicht jeder Schreiber des Neuen Testaments war ein Apostel. Zum Beispiel Judas war und Jakobus waren keine Apostel, aber sie waren Propheten im neutestamentlichen Sinn, die unter Inspiration schrieben, darum den Aposteln und Propheten geoffenbart. Epheser 3, Vers 9. Paulus spricht davon, dass er einen Dienst hat, um alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat. Also auch hier haben wir das, was wir in Kolosser 1, 26 zusammen haben, von den Zeitaltern, Epheser 3, 9, von den Zeitaltern her verborgen. Kolosser 1, 26, von den Geschlechtern her verborgen, Epheser 3, Vers 5, in anderen Geschlechtern den Sünden der Menschen nicht kundgetan. Und hier wird noch ergänzt, Epheser 3, Vers 9, dass dieses Geheimnis in Gott verborgen war. Sehr geheimnisvoll, in Gott verborgen. Jetzt einige Erklärungen zu diesen Geheimnissen. Alle Geheimnisse, das habe ich schon gesagt, im Neuen Testament haben einen Bezug zum Zeitalter der Gemeinde. Dieses Zeitalter ist das Zeitalter der Zeitalter, haben wir auch schon gesehen, Epheser 3, Vers 21, das herrlichste Zeitalter. Ein zweiter wichtiger Punkt. Auch wenn im Alten Testament die Gemeinde verborgen war, so war sie dennoch durch unzählige Bilder im Voraus dargestellt worden. Diese Bilder können jedoch erst mit dem Licht des Neuen Testaments im Nachhinein gedeutet werden. Das Alte Testament ist ein Bilderbuch von der ersten Seite ab, von den Dingen, die im Neuen Testament enthüllt sind. Und rückblickend entdecken wir zum Beispiel in der Stiftshütte, dem transportablen goldenen Tempel aus der Wüste Sinai eine wunderbare Illustration, was Gemeinde ist. Aber das konnte selbst Mose damals nicht wissen. Von Mose heißt es nämlich ausdrücklich, gerade im Zusammenhang mit der Stiftshütte, Hebräer 3, es geht darum, dass Mose treu war in der Stiftshütte. Und Mose zwar, Vers 5, war treu in seinem ganzen Haus, das ist die Stiftshütte gemeint, als Diener zum Zeugnis von dem, was hernach geredet werden sollte. Er hat also mit der Stiftshütte etwas bezeugt, das über das eigentlich erst später einmal gesprochen werden sollte. Dann wird erklärt, Christus aber als Sohn über sein Haus, dessen Haus wir sind. Die Gläubigen der Gemeinde. Also es gibt viele Bilder, aber die waren für die Alttestamentlichen nicht deutbar auf die Gemeinde hin. Dritter Punkt, auch wenn im Alten Testament die Gemeinde verborgen war, so war dennoch der gläubige Überrest aus Israel, der ein Teil davon ausmachen sollte, bereits prophetisch angekündigt. Das ist ein wichtiger Punkt. Und der kann viele Missverständnisse beseitigen. Nicht wahr, die ersten Christen waren Juden. Solche, die sich bekehrt hatten zu dem Messias Jesus. Und diese Menschen waren im Alten Testament angekündigt. Dieser Überrest, der umkehren würde aus Israel, war im Alten Testament bekannt. Und das ist der Grund, warum es manchmal Stellen gibt aus dem Alten Testament, die bezogen werden im Neuen Testament auf die Gemeinde. Und dann denkt man, ja, da ist das doch schon bekannt. Ein ganz klassisches Beispiel, Hebräer 2. Mit einem Zitat aus Psalm 22. Aber passe auf, der Hebräerbrief ist an Hebräer geschrieben. Also an Gläubige aus dem Judentum. Und da wird in 2 Vers 12 aus Psalm 22 zitiert. Wo der Messias spricht, ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern. Inmitten der Versammlung will ich dir Lob singen. Und wiederum, jetzt kommt ein Zitat aus Jesaja. Zuerst, ja, Jesaja 8, Vers 17. Ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum, siehe ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Dann sagt man doch, ja, das ist doch alttestamentlich im Psalm 22 und Jesaja 8, sie ist die Gemeinde angekündigt. Nein, der gläubige Überrest, der zur Gemeinde gehören sollte, der ist angekündigt. Aber das, was spezifisch das Geheimnis ausmacht, und da kommen wir noch drauf, das war nicht bekannt. Also das ist wichtig, weil es gibt solche, die argumentieren, ja, das stimmt doch also überhaupt nicht, die Gemeinde ein Geheimnis, das man nicht kannte im Alten Testament, das ist doch alles schon angekündigt. Nein, nur der Überrest aus Israel, der Teil werden sollte, der war bekannt. Und damit auch als Versammlung bezeichnet in Psalm 22. Ein weiterer Punkt. Nur die Gemeinde selbst war im Alten Testament verborgen. Nicht aber die Zeitepoche selbst. Die Gemeinde fällt nämlich in die lange Zeit des prophezeiten jüdischen Exils unter den Völkern hinein. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Da habe ich einen Artikel gelesen von einem, der vehement gegen diese Heilsgeschichtseinteilung, man spricht dann über Dispensationalismus, dagegen gekämpft hat. Und da hat er argumentiert, ja, im Alten Testament finden wir doch ganz klar Prophezeiungen auf die Zeit der Gemeinde. Das ist im Alten Testament kein Geheimnis. Ja, die Zeit der Gemeinde ist kein Geheimnis. Die vergangenen 2000 Jahre findet man im Alten Testament, nicht aber das, was Gott in Verbindung mit der Gemeinde tun sollte. Das war ein Geheimnis. Ein Beispiel, Hosea 3. Der Prophet spricht dort im 8. Jahrhundert vor Christus über die Staatenlosigkeit, die Israel in der Vergangenheit gekennzeichnet hat. Hosea 3, Vers 4. Denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne König bleiben und ohne Fürsten und ohne Schlachtopfer und ohne Bildsäulen und ohne Ephod und Teraphim. Danach werden die Kinder Israel umkehren und den Herrn, ihren Gott und David, ihren König suchen. Und sie werden sich zitternd wenden zu dem Herrn und zu seiner Güte am Ende der Tage. Die Kinder Israel, viele Tage ohne König, ohne Fürsten. Im Jahr 70 ging der Judenstaat unter und erst 1948 wurde er wieder gegründet. Also sehr eindrücklich, wie hier diese fast 2000 Jahre Staatenlosigkeit des jüdischen Volkes beschrieben werden. Viele Tage ohne König, ohne Fürsten. Und auch seit dem Jahr 70 bis heute hat das jüdische Volk keinen Tempel mehr. Und hier wird es gesagt, viele Tage ohne Schlachtopfer. Denn Juden dürfen nur auf dem Tempelberg opfern. Aber weil sie den Tempelberg nicht mehr hatten, so können sie nicht opfern bis zum heutigen Tag. Völlig unter ihrer Kontrolle. Darum können sie nicht opfern. Und dann ganz in der Endzeit, da soll dann eine Umkehr, eine nationale Umkehr in Israel stattfinden. Hin zu Gott und zu seinem Messias. David, ihr König, wird auch in der rabbinischen Literatur so ausgelegt, das ist der Melech Mashiach, der König Messias. Also die Zeit selber ist prophezeit, auch noch 5. Mose 28, Vers 64, da haben wir das weltweite Exil ab dem Jahr 70 nach Christus prophezeit. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. 65. Und unter jenen Nationen wirst du nicht rasten, und deine Fußsohle wird keine Ruhestätte finden. Und der Herr wird dir da selbst ein zitterndes Herz geben, erlöschende Augen und verschmachtende Seele. Und dein Leben wird schwebend vor dir hangen, und du wirst dich fürchten Nacht und Tag und deinem Leben nicht trauen. 2000 Jahre Judenverfolgung. Mit dem Höhepunkt bisher im 20. Jahrhundert. Die Zeit war prophezeit, aber in diesen Stellen wird nicht über die Gemeinde gesprochen, die Gott genau in diese Zeit hineinbringen sollte, wo das jüdische Volk in der Zerstreuung ist. Das war eben ein Geheimnis. Jetzt schreiten wir vor zum Inhalt des Geheimnisses. Gläubige Juden und gläubige Heiden sollen zusammengefügt werden zu einem Leib, zu einem Tempel. Ich lese aus Epheser 2, 11 und folgende. Deshalb denkt daran, dass ihr einst die Nationen im Fleisch, die Vorhaut genannt werden, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, entfremdet dem Bürgerrecht Israels und Fremdlinge betreffs der Bündnisse der Verheißung, keine Hoffnung habend und ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht und abgebrochen hat, die Zwischenwand der Umzäunung, nachdem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen, weggetan hatte, damit er die zwei, friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen schüfe und die beiden in einem Leib mit Gott versöhnte durch das Kreuz, nachdem er durch dieses die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden, euch den Fernen, und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide den Zugang durch einen Geist zu dem Vater. Also seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Christus Jesus selbst Eckstein ist, in welchem der ganze Bau, wohl zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit aufgebaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist. Ich weiß, ein geladener Text, aber es geht einfach um die wichtigen Punkte. Paulus spricht die Epheser an als Vertreter der Heiden, die zum Glauben gekommen sind. Ihm denkt daran, ihr wart einst die Heiden, die Nationen. Ihr habt nichts zu tun gehabt mit den Vorrechten Israels. Keine Beziehung zum wahren Gott, keine Beziehung zum Messias, zu Christus. Jetzt aber ist die Wende gekommen, Vers 13. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Er spricht über andere Menschen, die nahen, Vers 17. Und hier spricht er über die Fernen. Vers 17 sagt er, und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen, und Frieden den Nahen. Die Nahen, das sind die Juden. Die hatten die Bibel, sie hatten den Tempel, sie hatten die Beziehung zu Gott als Bundesvolk. Sie sind die Nahen, die Heiden sind die Fernen. Und jetzt hat Christus Frieden gebracht für die Fernen und die Nahen, und die hat er zusammengefügt zu einem neuen Menschen. Das ist der Leib Christi. So haben wir das gelesen. Vers 15. Am Schluss. Damit ihr die zwei, Juden und Heiden, friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen schüfe und die beiden in einem Leib mit Gott versöhnte. Es wird auch noch erklärt, dass Christus, Vers 14, die Zwischenwand der Umzäunung abgebrochen hat. Das war ein wichtiges Element im Tempel in Jerusalem. Es gab ja einen großen Tempelbezirk, 144.000 Quadratmeter. Im Innern, zentral waren die inneren Vorhöfe und das eigentliche Tempelhaus. Aber der große Vorhof rundherum wurde genannt der Vorhof der Heiden. Da konnten auch heidnische Menschen hinkommen, um den wahren Gott, den Gott Israels, kennenzulernen. Aber dann kam eine Abschrankung, zwar ein kleines Mäuerchen, mit einem Zaun darüber. Und in Abständen waren Steinaufschriften, Steininschriften angebracht, die besagten, wer als Nichtjude diese Abschrankung überschreitet, der ist selber schuld, wenn er dann sterben wird. Und die Römer hatten den Juden in diesem Ausnahmefall die Verfügung gegeben, sie dürften die Todesstrafe ohne Gericht sofort ausführen. Also diese kleine Mauer, diesen Holzzaun, war die totale Trennung zwischen Heiden und Juden. Und Paulus schreibt hier im Jahr 62, da hat er den Epheserbrief geschrieben, als diese Mauer noch intakt war, dieser Zaun, schreibt er, Christus hat diese Zwischenwand abgebrochen und hat jetzt Heiden und Juden miteinander vereinigt zu einem Leib. Das war natürlich skandalös, was er da gesagt hat. Für Juden, in jüdischen Ohren. Man muss ja noch daran denken, wie kam er eigentlich dazu, den Epheserbrief in Rom zu schreiben? Ja, nach einer langen Reise. Aber wie kam er auf die Reise? Ja, weil er damals in Apostelgeschichte 21 im Tempel war und man hat ihn verleumdet und gesagt, er hätte Griechen in den Tempelbezirk hineingeführt. Und darum wollte man ihn umlegen. Das war natürlich eine Lüge. Lukas erklärt in Apostelgeschichte 21, sie hatten ihn gesehen mit einem Griechen in der Stadt spazieren. Und dann hat man schon im heuchlerischen Eifer für die Heiligkeit Gottes gesagt, er hat in den Tempel hineingeführt. Und nicht nur einen, das wäre zu wenig eindrucksvoll, man hat dann noch den Plural eingesetzt, er hat Griechen hineingeführt. Und von da an begann des Paulus Leidensweg bis nach Rom. Das hat also sehr direkt zu tun mit dieser Zwischenwand der Umzäunung. Aber Paulus hätte das nie gemacht im Tempel. Aber das Prinzip war für ihn klar. Diese Trennung ist vor Gott aufgehoben. Ein Heide muss nicht Jude werden, um den Zugang zu Gott zu haben. Vorher war das so. Heiden, die den einen wahren Gott kennenlernten, die konnten zum Judentum übertreten, aber dann mussten sie eine Proselytentaufe auf sich nehmen und damit hatten sie sich dann getrennt von ihrer heidnischen Herkunft her und traten ins Judentum ein. Sie mussten beschnitten werden. So war das möglich. Und das Skandalöse war im Christentum, dass man eben nicht verlangte, dass man zuerst Jude werden musste. Das hat ja auch unter diesem Vorzeichen muss man auch Apostelgeschichte 15 sehen, dieser Streit in Antiochien, der dann nach Jerusalem gebracht wurde. Da gab es doch Irrlehrer, die sagten, diese Heiden da, die können nicht gerettet werden, wenn sie nicht zuerst beschnitten werden. Und die Apostel haben das ganz messerscharf geklärt, das stimmt überhaupt nicht. Jemand, der zum Glauben kommt, muss nichts einhalten von diesen jüdischen Geboten vom Sinai. Nur solche Gebote, die auf den Bund mit Noah zurückgehen, wie zum Beispiel nicht Blut essen und so. Aber der Bund mit Noah, der war ja nicht mit Israel geschlossen, sondern mit der ganzen Welt, mit der ganzen Erde. Und der noachitische Bund von 1. Mose 9, der ist immer noch gültig. Aber der sinaitische Bund war für Israel. Und wenn jetzt Heiden zum Glauben kommen, dann müssen sie nicht über Israel zu Gott kommen. Sie können direkt den Zugang haben. Paulus sagt, Christus hat abgebrochen die Zwischenwand der Umzäunung. Und darum erklärt er, das ist ganz wichtig, Vers 18, denn durch ihn haben wir beide, Juden und Heiden, den Zugang durch einen Geist zu dem Vater. Also, was im Tempel nicht möglich war, zum Tempelhaus zu gehen, für einen Heiden, das ist jetzt in Christus möglich geworden. Ohne dass man den Weg übers Judentum gehen musste. Das war skandalös, das konnten Juden nicht ertragen, diesen Gedanken. Darum hat man Paulus verfolgt bis aufs Blut. Und darum sagt er ja, Epheser 3, gerade in dem Zusammenhang, nachdem er diese Dinge gesagt hat, Epheser 3, Vers 1, deshalb ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch die Nationen. Warum ist er gefangen für die Nationen? Weil er sich dafür, für diese Wahrheit eingesetzt hat, dass man nicht Jude werden muss, um den Zugang zu Gott zu haben. Nun, könnte ich sagen, das ist doch kein Problem, dass dieses Thema heute, warum betone ich das so? Aber es kommt immer mehr wieder. Dass durch ein unbiblisches Verständnis der Stellung Israels heute, will man das Christentum judaisieren. Und stellt eigentlich das Judentum höher als die Gemeinde im Plan Gottes. Und das drückt sich dann praktisch so aus, wir gehen nach Israel und nehmen zusammen teil am Laubhüttenfest. Aber das ist gerade der Punkt, der nicht geschehen soll. Solche, die keine jüdische Abstammung haben, haben kein Recht, diese Feste wieder zu feiern. Denn das wäre genau entgegen dem Ratschluss Gottes über die Gemeinde. Auf dem Blatt, wieder unter diesem ersten Punkt, unter zum Inhalt des Geheimnisses, habe ich dann vermerkt, die Gemeinde ist weder jüdisch noch heidnisch. Eben, es gibt solche, die sagen, ja, die Gemeinde, die war am Anfang, die war richtig jüdisch. Und dieser jüdische Aspekt ist leider verloren gegangen, den sollten wir wieder reinholen. Das ist falsch. Wir werden gleich sehen, die Gemeinde ist weder jüdisch, und dann gibt es andere, die sagen, ja, die Gemeinde ist eben eigentlich sehr griechisch angefärbt worden in den vergangenen 2000 Jahren, eben heidnisch, und darum ist sie für Juden so abstoßend. Ja, gut, was alles an Heidnischem in die Gemeinde hineingetragen worden ist, ist ein anderes Thema. Aber die Gemeinde nach Gottes Ratschluss ist weder jüdisch noch heidnisch. Sie ist nämlich etwas völlig Neues. Etwas völlig Neues, was im Alten Testament niemand gedacht hätte, das ist gekommen. Und darum hatten, das sieht man ja in der Apostelgeschichte, die ersten jüdischen Gläubigen so Mühe, Menschen aus dem Heidentum, die zum Glauben kamen, zu akzeptieren. Man muss unter diesen Voraussetzungen Apostelgeschichte 2, 3, 4, 5 und so weiter lesen, sieht man, was das für Kämpfe ausgelöst hat. Das war alles nur der Punkt, weil man sie nicht zwang, diese gläubigen Heiden ins Judentum einzutreten. Das konnte man nicht verstehen. Warum? Weil man alttestamentlich keine Grundlage dafür hatte. Es braucht eine völlig neue Offenbarung, das haben die Apostel bekommen. Die Gemeinde ist also etwas völlig Neues, aber andererseits ist sie älter als der Kosmos. Denn sie war vor Grundlegung der Welt in Gott beschlossen. Jetzt schlage ich auf Epheser 1, Vers 4 und lese schon Vers 3 dazu. Da merkt man etwas, wie Paulus übersprudelt von diesem Geheimnis. Aus dem Gefängnis schreibend ist das der längste Satz des Neuen Testaments. Nämlich ab Vers 3 bis 14 ist es im Grundtext ein einziger Satz. Der kann nicht mehr aufhören. Aber ich höre dann bei Vers 4 auf. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, des Kosmos, steht im Griechischen. Dass wir heilig und untadelig seien vor ihm in Liebe und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Muss ich eben aufhören. Aber Paulus konnte nicht mehr aufhören. So gewaltig, das ist so geballt, was da drin ist. Jetzt geht es einfach darum, auserwählt vor Grundlegung des Kosmos und zuvor bestimmt zur Sohnschaft. Also Gott hat diesen Plan gefasst vor Erschaffung der Welt. Darum ist die Gemeinde uralt im Ratschluss und andererseits eben so neu. Völlig neu. Noch Epheser 3, 9 und 11. Da sagt Paulus ab Vers 8, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen. Das ist eine Anspielung auf seinen Wahlnamen. Paulus heißt ja der Kleine. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen, also den Heiden, den unergründlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat. Verborgen in dem Schöpfer Gott. Er hat die Welt geschaffen, aber er hatte schon in sich verborgen diesen Plan der Gemeinde. Dann, zweiter Punkt, das Geheimnis des Christus. Diesen Ausdruck haben wir jetzt hier gefunden. Was ist das eigentlich? Christus, das ist die Übersetzung, die griechische Übersetzung, Christos, von dem hebräischen Wort Mashiach, Messias. Das Geheimnis des Messias. Gut, überlegen wir, der Messias, der ist im Alten Testament bekannt. Daniel 9 zum Beispiel spricht über das Kommen des Messias und er wird dann ermordet werden. Daniel 9,25. Das Geheimnis des Messias, was ist denn das? Das ist ja gar kein Geheimnis im Alten Testament. Nun, 1. Korinther 12, 12. Da spricht Paulus über den Leib Christi. Denn so wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, so auch der Christus. Der Leib Christi wird bezeichnet als der Christus. Also Christus verbunden mit den Erlösten der Gemeinde, das wird in der Bibel hier bezeichnet als der Christus. Also das Wort Christus, das Wort Messias, bekommt hier einen völlig neuen Sinn. Und das ist gefasst in dem Ausdruck, das Geheimnis des Christus. Wir machen jetzt Pause. Vor der Pause haben wir den Begriff das Geheimnis des Christus geklärt. Wir haben also gemerkt, es geht dabei nicht um die Person des Messias. Christus war im Alten Testament geoffenbart. Übrigens sein erstes Kommen durch über 300 Prophezeiungen vorausgesagt, die nachweislich in Erfüllung gegangen sind. Aber das Geheimnis des Christus betrifft Christus und die Gemeinde. Also der Leib, der besteht aus gläubigen Juden und Heiden. Eine völlig neue Gemeinschaft, die mit Israel keine Einheit bildet, also etwas ganz Eigenes für sich ist. Und so, wenn Paulus also spricht darüber, dass er auserwählt worden ist, um das Geheimnis des Christus zu verkündigen, jetzt wissen wir, was damit gemeint ist. Wie bezeichnet er diese Botschaft? Epheser 3, Vers 8 spricht er von dem unausforschlichen Reichtum des Christus. Gewaltig. Paulus war so erfüllt von dieser Thematik, wieder aus dem Gefängnis schreibend, weil er sich dafür eingesetzt hatte. Und deshalb musste er auf diesen Leidensweg nach Rom. Er nennt er in Vers 10, Epheser 3, Vers 10, dass die gar mannigfaltige Weisheit Gottes, die kommt darin zum Ausdruck. Ich komme auf diesen Ausdruck noch zurück. In Kolosser 2, Vers 3 spricht er über das Geheimnis Gottes, in welchem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Damit ist gemeint das Geheimnis der Gemeinde. Christus verbunden mit der Gemeinde. Weiter, in 1. Korinther 2, Vers 7 spricht er über Gottes Weisheit. In einem Geheimnis, die verborgene, eben im Alten Testament verborgen gehaltene Weisheit, die verborgene, die Gott zuvor bestimmt hat, vor den Zeitaltern, also vor Erschaffung der Welt, zu unserer Herrlichkeit. Und dann der bekannte Vers 9 ist in diesem Zusammenhang zu sehen. Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Da geht es nicht um den Himmel. So spontan bezieht man wohl diesen Vers auf den Himmel. Der Himmel war im Alten Testament bekannt. Und die Engel haben ihn gesehen. Und auch Propheten haben visionäre Einblicke in den Himmel bekommen. Mose hat in den Himmel gesehen, hat die originale Stiftshütte, den originalen Tempel im Himmel gesehen, den er dann kopieren sollte. Und viele Propheten nach ihm, desgleichen. Das waren bekannte Dinge. Aber wenn es um den Ratschluss der Gemeinde ging, das war nicht bekannt. Und darum, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Da geht es um die Gemeinde. Und weiter können wir sagen, es ist ein Wunderwerk für die Engelwelt. Denn gerade in dieser Stelle, ich lese es nochmals, Epheser 3, ich lese nochmals von Vers 8 weg, aber es geht dann speziell jetzt um den Vers 10. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unergründlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat. Jetzt kommt's. Damit jetzt, neutestamentlich, damit jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Versammlung oder die Gemeinde kundgetan werde die mannigfaltige Weisheit Gottes nach dem ewigen Vorsatz, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Dieser Begriff, die Fürstentümer und Gewalten in den himmlischen Örtern, bezeichnet die hierarchisch geordnete Engelwelt. Die haben nichts davon gewusst. Und jetzt hat Gott dieses Wunderwerk der Gemeinde geschaffen, seit dem Pfingsttag 32 nach Christus. Und die Engelwelt sieht, was Gott jetzt gemacht hat. Und so wird durch die Gemeinde, wird der Engelwelt die gar mannigfaltige Weisheit Gottes in seinem Ratschluss, wird jetzt enthüllt. Und insofern sind wir also sehr interessant für die Engelwelt. Dieser Ausdruck, die gar mannigfaltige Weisheit Gottes, das Wort mannigfaltig habe ich hier auf dem Blatt vermerkt, Polypoikilos auf Griechisch, heißt vielfarbig oder vielgestaltig. Also die gar vielfarbige Weisheit Gottes. Oder die gar vielgestaltige Weisheit Gottes. In 1. Korinther 4 sagt Paulus Folgendes. Und es geht da um die Schwierigkeiten des Christenlebens. Also nicht 3, wie auf dem Blatt vermerkt, sondern Vers 9 nur. Denn ich denke, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten dargestellt hat, wie zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Schauspiel, ein Theater. Im Griechischen ist das der griechische Schauspiel damit sonst bezeichnet. Ein Schauspiel für die Engelwelt. Also die Engelwelt in der Tribüne und auf der Szene ist jetzt die Gemeinde. Und weiter, Kapitel 11, Vers 10, so nebenbei, in Verbindung mit der Argumentation von Kopfbedeckung, sagt Paulus in Vers 11, Vers 10, darum soll die Frau eine Macht, also ein Zeichen der Autorität, unter der sie steht, auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Es gibt so verrückte Ideen. Das bedeutet, die Engel würden sonst die Frauen irgendwie begehrlich anschauen und darum sollen sie Kopftücher anhaben. Gut, es steht ja hier auch nichts von Kopftuch, sondern einfach von Bedeckung. Das kann irgendetwas sein. Aber um der Engel willen. Die Engelwelt schaut die Gemeinde an. Und hier in 1. Korinther 11 geht es ja um die Stellung von Mann und Frau in der Schöpfung, der Schöpfungsordnung. Paulus erklärt, das hat immer noch Bedeutung auch in der Gemeinde. Obwohl die Gemeinde etwas völlig Neues ist, soll niemand auf die Idee kommen, ja, dann gehören wir eigentlich nicht mehr zu dieser Schöpfung und darum haben all diese Ordnungen, die Gott in 1. Mose 1 und 2 eingerichtet hat in der Schöpfung, keine Bedeutung mehr für uns. Falsch. Gilt immer noch. Und die Engelwelt ist sehr interessiert zu schauen, ob wir Autorität anerkennen. Warum? Weil die Engelwelt durch ein Autoritätsproblem gezeichnet ist. Satan, einer der ersten Engelfürsten, ein Cherub, wollte sein wie Gott. Und durch diese Rebellion gegen die Autorität Gottes ist es zu einem gewaltigen Abfall in der Engelwelt gekommen. So ist der Satan und die Dämonen entstanden. Die Engel schauen jetzt, wie ist das in der Gemeinde, wo Menschen erlöst sind durch das Blut Christi. Die Engelwelt kennt ja keine Erlösung. In Hebräer 2 sagt der Schreiber, dass Gott die Engel nicht ergreift, das heißt, um sie herauszuführen, zu erretten, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Gott rettet nur Menschen, die gefallen sind, aber keine gefallenen Engel. Und die Engelwelt schaut jetzt, wie ist das bei erlösten Menschen? Anerkennen die Autorität. Und darum ist es so schlimm, wenn in der Gemeinde diese schöpfungsgemäßen Einrichtungen nicht mehr anerkannt werden. Wir leben ja heute gerade in einem Zeitalter, wo gerade auch was Gemeindestrukturen anbetrifft, genau diese Punkte auf den Kopf gestellt werden. Stellung von Mann und Frau. Aber das ist nicht keine Nebensache, sondern das hat sehr für die Engelwelt sehr tiefe Bedeutung. Denn dann sagen sie sich, was? Und Erlöste, die handeln gar nicht besser, als wie in der Engelwelt gehandelt worden ist. Also da um der Engel willen. Die Engel schauen zu. Und jetzt noch eine Überraschung. 1. Petrus 1, Vers 12. Es geht hier um Propheten, die im Alten Testament über diese Offenbarungen nachgedacht haben, wo sie auf Christus hin prophezeit haben. Und dann wird erklärt, Vers 12, denen es offenbart wurde, dass sie nicht für sich selbst, sondern für euch die Dinge bedienten, die euch jetzt verkündigt worden sind, durch die, die euch das Evangelium gepredigt haben, durch den vom Himmel gesandten Heiligen Geist. Dinge, in welche die Engel hineinzuschauen begehren. Da geht es also um den Heilsplan Gottes mit uns, jetzt, seit Christus gekommen ist. Und da heißt es, die Engel begehren hineinzuschauen. Und das schöne Wort Parakypto im Griechischen heißt vor Neugier den Hals strecken. So betrachtet die Engelwelt Gottes Bauwerk, Gottes Wunderwerk, die Gemeinde. Das ist gewaltig. Denn das kennen sie selber nicht. Die Engel, die nicht gefallen sind, wissen nicht, was Erlösung ist. Aber sie sind interessiert zu sehen, was diese Erlösung in den Menschen der Gemeinde bewirkt hat. Also von Neugier recken sie den Hals, um hier hineinzuschauen und diese Weisheit Gottes durch uns kennenzulernen. Wenn man unter diesem Aspekt die Gemeindezusammenkünfte betrachtet, das ist schon interessant. Die sind interessiert, was hier geschieht und was sie hier zu sehen und zu hören bekommen. Und natürlich nicht nur die Gemeindezusammenkünfte, sondern sie sind interessiert, die Gemeinde zu sehen, 7 Tage in der Woche. Jetzt verschiedene Aspekte der Gemeinde. Die Gemeinde wird gesehen als der Tempel Gottes. 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Und der Geist Gottes in euch wohnt. Da sehen wir, wie also der alttestamentliche Tempel in Jerusalem und die Stiftshütte davor war ein Hinweis auf die Gemeinde. Aber es war nur ein Bild. Und die Erfüllung, die haben wir jetzt. Die Erfüllung sind wir. Und niemand konnte im Alten Testament wissen, was das genau bedeutet in Verbindung mit der Gemeinde. Dann wird die Gemeinde gesehen als die Stadt Gottes. Offenbarung 21, das neue Jerusalem. In Offenbarung 21, das neue Jerusalem, das ist nicht die himmlische Stadt, die es im Himmel gibt, wie es auch einen originalen Tempel im Himmel gibt. Nein, in Offenbarung 22 wird damit die Gemeinde bezeichnet. Und das wird klar aus 21,9. Und es kam einer von den 7 Engeln, die 7 Schalen hatten, voll der 7 letzten Plagen und redete mit mir und sprach, komm her, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes zeigen. Die Braut, die Frau des Lammes. So ist die Gemeinde. Und dann liest man weiter und dann wird das neue Jerusalem beschrieben. Das neue Jerusalem ist die Gemeinde, als Stadt gesehen. Warum als Stadt? Polis, auf Griechisch. Davon kommt unser Begriff Politik. Die Gemeinde wird einmal in der Zukunft mit Christus herrschen über die ganze Welt. Und diese Gemeinde wird also hier beschrieben als die Quelle der Ordnung in der zukünftigen messianischen Zeit. Die Gemeinde wird hier beschrieben mit goldenen Straßen und durchsichtig wie Glas. Das beschreibt die Gemeinde nach Gottes Bauplan, wie lebt man hier? Goldene Straßen. Also da trampelt man nicht im Dreck herum. Und es ist transparent. Wie Glas. Also wir können sehr viel lernen in Offenbarung 21, was ist die Gemeinde nach Gottes Plan? Ratschluss. Und dann uns fragen, was bedeutet das für das praktische Leben heute? Oder es wird ausdrücklich gesagt in Vers 21,11 Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr wertvollen Stein wie ein kristallheller Jaspisstein. Sie hat die Herrlichkeit Gottes. Und wenn wir die Gemeinde so sehen, dann sehen wir sie mit den Augen Gottes. Gott sieht uns so in Christus. Und sie hat den Lichtglanz eines kristallhellen Jaspissteins. Das, was wir heute als Jaspis bezeichnen, ist kein durchsichtiger Stein. gelblich, undurchsichtig, halb Edelstein. Der biblische Jaspis, das ist ein Problem, manche Edelsteinnamen haben im Laufe der Zeit die Bedeutung gewechselt. Der Jaspisstein hier ist kristallhell, als besonders wertvoll hingestellt, das ist der Diamant, der in Offenbarung 4 die Herrlichkeit Gottes selbst darstellt. So sieht Gott die Gemeinde, wie ein Diamant. Und ein geschliffener Diamant, der kann das Licht so wundervoll widerspiegeln. Und da sehen wir, was hat die Gemeinde für einen Auftrag in dieser Welt? Durch die Gemeinde soll Gottes Herrlichkeit ausgestrahlt werden. Durch jeden Einzelnen, durch jede örtliche Gemeinde. Wenn Menschen fragen, wie kann man Gott erkennen? Dann müsste eine wesentliche Antwort sein, durch Kontakt mit Christen, durch Kontakt mit Gemeinden. Das kommt alles in dem Thema die Stadt Gottes zum Ausdruck. Dann wird die Gemeinde auch bezeichnet als die Braut Christi. 2. Korinther 11, Vers 2. Und das bezeichnet diese tiefste Liebesbeziehung zu Christus. Und wir warten auf die Hochzeit, Offenbarung 19, 7, nach der Entrückung. Aber in Epheser 5, 22 bis 33 wird gesprochen über Ehen, Mann und Frau. Und da wird erklärt, dass ist die Widerspiegelung der Beziehung von Christus und der Gemeinde. Da sagen wir, das geht ja nicht zusammen. Sind wir jetzt verlobt oder sind wir verheiratet? Das ist wirklich nicht das Gleiche. Nun, das sind zwei Seiten der Medaille. Wenn man verlobt ist, lebt man nicht zusammen. Also man ist getrennt, aber eine Liebesbeziehung verbindet einander. Und so ist Christus als Mensch im Himmel seit der Himmelfahrt. Und wir sind auf der Erde. So sind wir mit Christus verlobt. Aber Christus ist nicht nur Mensch, er ist der ewige Gott. Als Gott ist er allgegenwärtig und er ist bei uns. Darum konnte er sagen, Matthäus 28, Vers 20, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und Christus ist uns so nahe, dass wir sagen können, es ist die genau gleiche Beziehung wie in der Ehe. Mann und Frau. Das sind also zwei Aspekte. Dann wird die Gemeinde beschrieben als der Leib Christi, wo jeder Gläubige ein Glied ist mit Funktion. Da kommt die ganze Thematik der verschiedenen Begabungen und geistlichen Gaben kommt hier zum Ausdruck. Es ist also nicht biblisch ein Pfarrer und die Laiengemeinde, sondern alle Gaben müssen zur Anwendung kommen. Das sehen wir aus der Lehre über den Leib in 1. Korinther 12. Weiter, die Gemeinde wird gesehen als die Familie Gottes. Die Erlösten werden genannt Kinder Gottes. Johannes 1, Vers 12. Sie werden auch genannt Söhne und Töchter Gottes. 2. Korinther 6, 18. Das bezeichnet ganz speziell unsere Beziehung untereinander und die Beziehung zu Gott, dem Vater. Und hier ist noch zu betonen, im Judentum nennt man Gott auch Vater. Avinu Sheba Shemayim. Unser Vater, der du bist in den Himmeln. So kommt auch im Talmud vor. Aber unter Avinu, Vater, versteht man Gott als Schöpfer. Als Erzeuger aller Dinge durch die Erschaffung. Aber im Neuen Testament wird uns offenbart, dass Christus der ewige Sohn Gottes ist. Und dass er in einer ewigen Beziehung der Liebe mit dem Vater war, von Ewigkeit her. Und der Herr Jesus hat Gott genannt Abba. Das heißt Papa. Und die Rabbiner haben erklärt, so soll man Gott nicht bezeichnen. Das ist zu intim. Und diese Beziehung haben die Gläubigen der Gemeinde. Papa. Gott, den ewigen Gott so zu nennen. Und das zeigt uns also, dass die Beziehung in der Gemeinde zu Gott tiefer ist, als was Israel kennen konnte. Für Israel war Gott der verborgene Gott hinter dem Scheidevorhang. Für die Gemeinde ist er nun der Abba, Papa. Übrigens, warum das aramäische Wort im Neuen Testament, Abba, Es gibt im Griechischen das Wort Patridion. Das entspricht so dem russischen Väterchen. Und das wollte Paulus nicht verwenden. Wollte der Geist Gottes nicht verwenden, denn das wäre, es hat etwas Unpassendes in Bezug auf Gott. Und darum hat er in Ermangelung eines griechischen Wortes das aramäische Wort Abba für Papa verwendet. Aramäisch wird auch im Hebräischen gebraucht. Gut, dann werden die Gläubigen bezeichnen als die Freunde des Herrn. Johannes 15, 14 und 15. Wieder ein anderer Aspekt der Beziehung. Der Herr hat uns alles mitgeteilt. Und darum sagt er, nenne ich euch Freunde und nicht mehr Sklaven. Denn Sklaven wissen nicht, was ihr Herr will. Aber ihr habt eine so enge Beziehung, darum nenne ich euch Freunde. Und trotzdem werden wir in Römer 6, 22 als Sklaven Gottes bezeichnet. Leibeigene. Solche, die sich ganz Gottes Willen verfügt haben. 1. Korinther 3, Vers 9, Gottes Ackerfeld seid ihr. Da muss begossen werden, da muss gepflanzt werden. So wird die Gemeinde als Ackerfeld gesehen. 2. Timotheus 2, Vers 4 wird Timotheus ermahnt, ein guter Soldat von Christus zu sein, der sich nicht in die Beschäftigung des Lebens verwickelt. Wir sind eine Armee. Das ist die Gemeinde. Also nicht nur die Heilsarmee ist eine Armee. Alle Gläubigen sind eine Armee. Im Kampf, zum Kampf aufgerufen. Dann sind die Gläubigen der Gemeinde Athleten, Sportkämpfer. 1. Korinther 9, am Schluss, 2. Timotheus 2, Vers 5, Hebräer 12, 1 bis 3 und viele andere Stellen. Alles zeigt, jeder Aspekt zeigt wieder neue Seiten der Gemeinde. Dann werden wir auch bezeichnet als Gefäße zur Ehre oder Begnadigung, goldene und silberne Gefäße, die Gott zur Verfügung stehen, Römer 9, 21, 23 und 2. Timotheus 2, Vers 20. Petrus nennt die Gläubigen in 1. Petrus 5, 2 die Herde Gottes. Christus der Hirte, dann gibt es die Unterhirten, solche, die einen besonderen Pflegeauftrag haben, die Herde, die gepflegt und zusammengehalten werden muss, vor Gefahren geschützt werden muss. Dann 1. Petrus 2, 5 und 9 wird gesprochen über die Gemeinde als das königliche und das heilige Priestertum. Ist uns schon klar, jeder Punkt könnte einen Vortrag umfassen, mindestens einen. Also wir wollen das nur so anstreifen. Ist ja oft gut, wenn man eben mal die Übersicht bekommt. Wir bekommen meistens Einzelheiten zu sehen und zu hören und dann sehen wir den Wald nicht mehr. Und darum ist es mir wichtig, die Übersicht zu schaffen. Die Erlösten der Gemeinde werden auch genannt in der Apostelgeschichte sehr oft, nicht nur dort, Jünger. Apostelgeschichte 6,1 wird nicht über die Christen gesprochen, sondern über die Jünger. 9, Vers 26 wird gesagt, Paulus nach seiner Bekehrung wollte sich den Jüngern anschließen, der Gemeinde in Jerusalem. Jünger, dieser Ausdruck vom jüdischen Hintergrund her, bedeutet ein Student. Rabbiner hatten Jünger, auf Hebräisch Talmidim, das sind Studenten. Die haben bei einem Rabbi studiert, aber nicht nur einfach so gelernt, das auch, aber sie haben gelernt, so zu leben wie ihr vorbildlicher Lehrer. Und Christus war der Rabbi. Darum hat er auch gesagt, lasst niemand von euch auf der Erde Rabbi nennen. Einer ist euer Meister, euer Lehrer. Auch das wehrt Klerikalismus ab. Christus, er ist unser Rabbi und wir sind die Studenten und lernen von ihm das ganze Leben. Theoretisch und praktisch. Ja? Dann wird die Gemeinde auch bezeichnet als das himmlische Volk Gottes. Epheser 2, Vers 19, Philipper 3, Vers 20, da wird gesagt, wir haben unser Bürgertum in den Himmeln. Titus 2, Vers 14, da geht es darum, Christus hat ein Eigentumsvolk erkauft durch seine Erlösung und so weiter. Also wir sehen, dieses Wunderwerk ist so vielfältig. Da kommt diese vielfältige, vielfarbige Weisheit Gottes zum Ausdruck. Und wenn man unter diesem Aspekt wieder die Stiftshütte anschaut, zum Beispiel auch die unterste Decke, die Cherubim-Decke mit all ihren Farben und den goldenen Klammern und den kunstvollen Webewerk, dann sieht man darin etwas, eben von diesem Plan, diese mannigfaltige Weisheit Gottes. Nun, ich habe heute sehr viel nur gesprochen über die Seite Gottes, Gottes Plan. Aber es geht jetzt unter dem letzten Punkt auch um die Ausführung dieses Bauplans. Mose sah ja die himmlische Vorlage, das Urbild im Himmel, als er auf dem Berg war. 2. Mose 25, Vers 40. Und es wurde ihm gesagt, siehe zu, dass du alles genau nach dem Muster machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Und danach wurde alles genauso umgesetzt. Es ist wie ein Refrain zu lesen in 2. Mose 40, dem letzten Kapitel, dort über die Vollendung der Stiftshütte. am Schluss. Mose machte alles und dann heißt es, so wie der Herr dem Mose geboten hatte. Schluss von Vers 21, so wie der Herr dem Mose geboten hatte. Schluss von Vers 23, so wie der Herr dem Mose geboten hatte. Schluss von Vers, und so könnte man weiterfahren. Er hat alles ganz genau, exakt nach dem Muster gemacht. Nun, was hat das für uns zu bedeuten? Wenn wir heute Abend so das Neue Testament geöffnet haben, da haben wir eigentlich gewissermaßen diesen Blick gesehen vom Berg, Gottes Urbild, Gottes Plan, der verborgen in seinem Herzen vor Erschaffung der Welt und jetzt mit dem Neuen Testament geoffenbart worden ist, realisiert worden ist. Nun, wir sind stark geprägt von dem, was wir Menschen daraus gemacht haben. Nicht wahr? Christus sagt, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Aber Paulus sagt in 1. Korinther 3, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und dann sagt er, ein jeder sehe zu, wie er darauf baue. Wer baut jetzt? Christus oder wir? Nun, das sind wir zwei Seiten der Medaille. Gott baut seine Gemeinde. Gott wirkt Bekehrungen. Gott fügt Menschen hinzu. Und trotzdem sind wir verantwortlich, dass wir Menschen zum Glauben führen und dass wir Menschen weiterführen im Glauben. Und alles, was der Verantwortung des Menschen übertragen ist, ist kritisch. Und wenn wir 2000 Jahre Kirchengeschichte anschauen, es war sehr kritisch. Das ist die Seite des Menschen. Und wir sehen meistens diese, darum haben wir heute das Recht gehabt, einen ganzen Abend mal die Seite Gottes zu sehen. Wir müssen das Original sehen und dann müssen wir uns fragen, wie können wir das ganz genau umsetzen? So wie Gott dem Mose geboten hatte. Aber es ist schon interessant, zunächst sah ja Mose das Urbild, 2. Mose 25, 26, 27 und so weiter. Und dann kommt doch 2. Mose 32, diese Katastrophe mit dem goldenen Kalb. Und erst nachher kommt das Thema, wie die Stiftshütte dann umgesetzt worden ist. Also Bauplan und Umsetzung wird unterbrochen durch die Tragödie des goldenen Kalbes. Mose war noch auf dem Berg und bevor er das umsetzen konnte, fiel das Volk ab. Das heißt, die ganze Macht der Finsternis wurde in dem Moment entfesselt, als Mose den Bauplan Gottes sah und dann umsetzen sollte. Und es ist effektiv so, mir hat einmal jemand so einen Tipp gegeben, als es um eine Gemeinde gründen ging. Also das Wesentliche, was du dir im Klaren sein musst, ist, wenn ihr damit beginnt, dann wird das die Macht der Hölle entfesseln. Und ich glaube, das können wahrscheinlich manche bezeugen. Genau dann, wenn man versucht, das wirklich umzusetzen, nach Gottes Plan, dann muss man nicht erstaunt sein, wenn es plötzlich schief geht und wenn es große Schwierigkeiten gibt. Also Satan hasst die Umsetzung des Bauplans. Dass es einen Ratschluss Gottes gibt, da kann er nichts dagegen. Aber wenn es um die Umsetzung geht, da ist unsere Verantwortung gefragt. Und da kann es zur Katastrophe kommen. Und dieser kritische Punkt, den gilt es im Auge zu haben und gegen den gilt es vorzugehen. Wir sind ja eine Armee. Ja eben, es gibt also genug Gründe zu kämpfen. Nicht gegeneinander kämpfen, ja? Nicht so gemeint. Man könnte das ein bisschen missverstehen. Nein, sondern gegen die Macht der Finsternis kämpfen wir, dann, wenn sie uns nämlich hindern will, Gottes Anweisungen umzusetzen. Also ich schließe mit diesem Satz: Wir haben Gottes Ratschluss im Neuen Testament entfaltet. Nun ist es unsere Aufgabe, diesen Plan in die Praxis umzusetzen. Es ist ganz wichtig, dass wir den Ratschluss sehen. Es gibt vielleicht manche, die sind sehr praktisch eingestellt, die sagen, das brauchen wir nicht, das ist alles Theorie. Wir müssen praktisch sein, wir müssen das machen. Ja, was machen? Wir müssen es machen. Ja, was? Ah, das merkt man. Ohne den Blick vom Berg in den Himmel und das Urbild zu sehen, wissen wir gar nicht, was wir tun sollen. Und wer sollen wir eigentlich sein? Das Thema Selbstbild. Wer sind wir als Gemeinde? Viele haben heute als Christen eine Identitätskrise. Und sie wissen nicht mehr, wer ist eigentlich Israel? Wer ist die Gemeinde? Oder ist das ziemlich etwas als Ähnliche? Oder hat das eines andere ersetzt? Oder ist es eigentlich so, dass wir wieder zurückgehen sollen ins andere? Eine Identitätskrise sondergleichen. Wer sind wir? Das können wir nur wissen, wenn wir Gottes Ratschluss sehen. Und dann sehen wir, dass die Gemeinde das höchste Geschöpf ist in Gottes Plan. Und dann gilt Noblesse oblige. Würde verpflichtet. Wenn wir sehen, was wir sind in Gottes Plan, dann können wir das auch umsetzen. Und es ist auch so bei der Kindererziehung. Ein Lob wirkt unwahrscheinlich. Ein Tadel soll aufgehoben werden durch vielleicht 4 Lob. Also wenn Gott uns sagt, schau, ihr seid so schön, so herrlich, so gewaltig, so strahlend, dann macht das uns Mut, das auch wirklich sichtbar zu machen in der Praxis. Würde verpflichtet.